Radio 1.
Mit unserem nächsten Gast kann man über sehr viel reden. Man kann mit ihm über Theater reden, über Literatur, über Politik und Fußball, über den spanischen Bürgerkrieg, über Lanzarote, über Worpswede. Überall das kennt er sich aus. Man kann aber auch über unser kompliziertes Leben mit ihm sprechen, denn das ist auch der Titel des Buches, das gerade erschienen ist in der letzten Woche und er ist auch erschienen. Herzlich willkommen, Moritz Rinke. Schön, dass du da bist.
Guten Abend. Danke.
Guten Abend. Wie kompliziert ist dein Leben jetzt gerade so im Augenblick?
Ach, momentan ist es relativ in Ordnung.
Ja.
Wenn ich das vergleiche mit diesen Jahren, die das Buch beschreibt. Mhm. Die beiden wundervollen Musiker haben es ja auch gerade schon beschrieben. Das Jahr 2020 war ja für uns Künstler alle relativ schwierig. Und ich habe da eigentlich die Idee gehabt, dieses Buch zu schreiben, um diesen ganzen Wahnsinn, den man da täglich erlebt. Also nicht nur am eigenen Leben, so sondern auch, was mit dieser Republik passiert, mhm. wie man überhaupt dieses Land neu entdeckt. Also das war ja ein Deutschland, was wir so noch nicht kannten, auch in dieser ganzen Unorganisiertheit, ja. dieser Absurdität und diesen ganzen Verordnung. Und das dachte ich, müsste ich irgendwann aufschreiben und habe es getan. Und irgendwann musste ich wöchentlich wirklich wie so ein Tagebuch. Und irgendwann musste ich den Titel abgeben, weil ja Verlage immer weiter planen und diese Vorschauen erscheinen. Und dann war unser kompliziertes Leben ein wunderbarer Titel. Und dann kam der 24. Februar 2022. Und dann fing ich quasi wieder an, dieses Buch neu zu schreiben, weil es dann irgendwie offenbar noch komplizierter wurde. Und also mit diesen Folgen des Krieges. Und ich hatte immer gedacht, ich muss den Titel ändern in unser noch komplizierteres Leben. Und,
super kompliziertes Leben.
Super kompliziertes genau. Leben, ja, verkompliziertes Leben. Und es sind schon sehr bemerkenswerte Jahre, die da zusammengekommen ja. sind jetzt, also quasi in Tagebuchform.
Ich habe gedacht, also weil es gibt ja hinten so ein Literaturverzeichnis, wie sich das gehört, das sind alles Texte, die du währenddessen für Zeitungen auch geschrieben hast, Kolumnen, aber nicht ausschließlich teilweise.
Ja, genau, nicht ausschließlich. Also manches habe ich dann, was dann zu privat war, habe ich mir dann fürs Buch aufgehoben und ich habe das dann variiert. Also einiges ist teilweise in Zeitungen erschienen. Was auch toll war, weil es mich halt gezwungen hat, wirklich jede Woche darüber nachzudenken, was eigentlich ja. so mit uns geschieht.
Ja, das ist wirklich so verrückt. Also ich finde auch diesen Titel so bemerkenswert, unser kompliziertes Leben, weil wir diese Erfahrung, du beschreibst ja deine Erfahrung und dann eben eine Erfahrung, die wir kollektiv gemacht haben. Also ich weiß gar nicht, ob du dein Leben sonst, ich meine, du bist ja kein Ich-Sager. Du schreibst zwar von dir und von deinem Leben, du erinnerst dich auch, du erzählst auch von deinem Alltag, von deiner Normalität, so sie auch in der Unnormalität stattgefunden hat. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dieses gemeinsame, kollektive Erinnern ist ja auch irgendwie was ganz Besonderes, was es so, glaube ich, noch nicht gab, oder?
Ja,
also durch diese Pandemie eben auch ganz besonders.
In der Pandemie war es mir besonders wichtig, das alles aufzuschreiben, weil wir ja unheimlich schnell vergessen. Und ich schreibe diese Bücher eigentlich alle 7 Jahre, kommt so eine Sammlung von den letzten Jahren zu fassen und festzuhalten eigentlich. Und im Untertitel nenne ich das auch immer Erinnerung an die Gegenwart, weil die Gegenwart so rast, dass man sie eigentlich festhalten muss. Und vieles, was wir heute tun wir eigentlich immer in einer völliger Vergessenheit der jüngsten Vergangenheit. Also Politiker besonders, verdrängen geradezu jüngste Gegenwart, die dann gerade quasi im Übergang zur Vergangenheit ist und lernen nichts daraus. Mhm. Und wir machen immer wieder dieselben Fehler. In der Corona-Pandemie war das besonders zu beobachten, wie wir immer wieder mit einer Zielsicherheit in dieselben Fallen getappt sind. Und daher eben der Versuch, quasi diese Vergangenheit auch wirklich mal festzuhalten. Mhm. Und das ist das Buch.
Und das ist das Buch auch in einer sehr vielschichtigen Weise, weil du hältst die Gegenwart fest, also die Erinnerung an die Gegenwart. Und gleichzeitig gehst du aber auch von der Beschreibung deiner Gegenwart oder unserer Gegenwart auch immer wieder in deine Geschichte rein. Also es gibt zum Beispiel, das fand ich auch ganz bemerkenswert, 1986 machst du eine Klassenfahrt nach Italien, nach Florenz und das ist kurz nach Tschernobyl und da regnet es und ihr flüchtet euch alle in irgendwelche Cafés aus Angst vor dem radioaktiven Regen. Und das hat mich zu der Frage gebracht, diese Erinnerung die wir haben, das hast du ja auch als Fragestellung drin, die Erinnerung an unsere Vergangenheit, die wir ja doch immer irgendwie verklären als unbeschwertes Jahrzehnt, also die 80er, ja, die dann aber trotzdem eigentlich überhaupt nicht unbeschwert war, oder?
Ja, das ist interessant. Das habe ich auch mit einem Freund diskutiert. Wir haben überlegt, irgendwie, dass im Rückblick irgendwie offenbar alles verklärter, ja, erscheint. Und in Anbetracht der heutigen Entwicklung und der Krisen und Folgen von Krieg und Pandemie und erscheinen die 80er Jahre geradezu utopisch schön, ja. Und das ist, glaube ich, etwas die Süße dieses Rückblicks. Und mir fiel eben als wirklich einschneidendes Erlebnis eben dieser Moment ein, von dem das ja jetzt eigentlich wimmelt, dieses Tschernobyl-Gefühl, ja. Also und wenn ich da an die zukünftigen Generationen denke, tut mir das irgendwie wahnsinnig leid. Also ja, früher gab es ja immer diesen Satz, wenn man irgendwie dachte, mit den Kindern, kriegt man jetzt Kinder, kriegt man keine Kinder, gab es immer diese berühmte Ausrede, ja, aber kann man die überhaupt in diese Welt noch setzen? Und das war ja meistens dann eine Ausrede. Mhm. Heute ist das, finde ich, eine total berechtigte Frage.
Ja, aber sie war für uns damals genauso berechtigt. In dem Moment, wo Neutronenbombe oder so, ja, das weiß gar ja keiner mehr, dass es diese Angst vor einer Neutronenbombe oder einem Atomkrieg eben tatsächlich ja gab und so. Das ist schon krass, also wie Geschichte so sich mental ja dann doch irgendwie...
Ja. Und irgendwann habe ich auch gemerkt, dass ich musste ja mit meinem kleinen Sohn, der sehr viele Fragen stellt, ja, auch darüber reden. Also wie erklärt man einem Vierjährigen, also am Beginn der Pandemie eine Pandemie, ja? Also warum gehen wir nicht mal aus dem Haus und warum machen wir jetzt Kita-Zooms, mhm, wo dann alle Kinder vor dem Zoom sitzen und warum verwandelt sich das Homeoffice in ein Ballettstudio, weil meine Freundin plötzlich anfängt, ihre Performances in meinem Romanarbeitszimmer einzustudieren, während ich irgendwie in der Küche versuche, einen Roman zu schreiben und dann der Regisseur anruft und tausendmal mit mir erklärt, dass die Beethoven-Premiere verschoben wird, weil der Darsteller jetzt auch noch Corona hat und ob man nicht ein Stück ohne Beethoven schreiben könnte und ob der Beethoven nicht an Taubheit, statt an Taubheit irgendwie plötzlich an B117 erkranken könnte und auf was man so alles kommt während dieser Pandemie, ja. Und vor der Kita, wenn sie dann wieder öffnet, dann unterhält man sich mit wahnsinnigen Eltern über Maskenpflicht und über Wuhan und über Dr. Wodak und wie die alle diese ganzen Verschwörer heißen. Mhm. Ja. Und das sind ja auch, man hat ja auch teilweise Freunde verloren. Ja. Also ja, die sind ja unwiderruflich verschwunden aus dem Leben. Quasi wie im Religionsstreit, ja, so Abendmahlstreit zwischen Zwingli und Luther. Ja. Ja. Also so, die heißen aber heute Drosten und Wodak. Und ja, das alles steht in dem Buch quasi, aber eben immer aus der persönlichen Sicht geschildert.
Ja, ja, genau. Und mit sehr vielen, was ich auch bemerkenswert finde, bei uns ist nach wie vor Moritz Rinke, dessen Buch Unser kompliziertes Leben beim großartigen Kiwi-Verlag erschienen ist in der letzten Woche. Texte von 2020 bis 2022, wobei es dann auch ein paar Texte gibt, die älter sind. Also bis ins Jahr 2014, glaube ich, geht das zurück. Ich habe, was ich sehr angenehm und ja, toll finde, ist, dass du mehr Fragen hast als Antworten. Also, dass du dich nicht hinstellst und einen vom Pferd erzählst, also von Pandemie und Krieg und wie es dir so geht, sondern dass es immer verbunden ist mit Fragestellungen. Und wo ich eben gedacht habe, ja genau, diese Frage habe ich auch. Es gibt ja so eine tolle Suchfunktion, wenn man so ein PDF hat, man kann die Fragezeichen zählen.
Ach.
Ja, 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 man kann die Fragezeichen zählen. Ich habe bei 200 aufgehört. Also bei Ehrlich? Dir, ja, genau, weil es wirklich, ich meine, du hast ja manchmal auch so eine Dialoge und Leute unterhalten sich und stellen eine Frage, aber ich fand diese Grundhaltung, also Dinge zu hinterfragen, aber nicht mit Antworten sofort zur Stelle zu sein.
Also 150 Fragezeichen sind bestimmt von meinem Sohn.
Ach so, wirklich, ja?
Der fragt sehr viel, ja.
Okay, ja, das kann sein. Also ich habe sie nicht mehr zugeordnet. Ich habe gesagt, ich würde jetzt mal, weil das finde ich interessant, ja. Also ein fragendes Buch und kein klugscheißerndes Buch. Davon gibt es
ja. Ja, das kann ich leider überhaupt nicht genug nehmen.
Ja, ein Glück. Ja. Deswegen haben wir dich auch eingeladen. Inwieweit kannst du dir selbst und deinen Gedanken, die du zur jeweiligen Zeit immer hast, auch mit Abstand recht geben? Also sitzt du denn da und guckst dir die Texte nochmal an und sagst, naja, also die Frage, die ich mir dargestellt habe, die habe ich mir jetzt inzwischen beantwortet, oder lässt du das wirklich dann auch so stehen?
Ja, da gibt's ja dann sehr strenge Lektorinnen, ja, bei mir und wir arbeiten dann in mehreren Fassungen an dem Buch und da verschwindet dann auch manchmal was oder es wird dann nuanciert. Aber es sollte ja, weil es eben chronologisch arbeitet, auch wirklich in der Zeit sein. Ich mag es nicht so, wenn man dann die Texte verändert. Also es gibt zum Beispiel Beobachtungen über Angela Merkel, Also wenn ich mit Politikern zusammengetroffen bin oder mit Scholz, dann habe ich das im Kontext gelassen und nicht im Nachhinein. Also bei Merkel wäre man ja versucht gewesen, jetzt plötzlich mit der Kriegsperspektive auf ihre Politik zu schauen. Ja. Sondern ich habe wirklich versucht, das wirklich in dem Kontext der Zeit zu lassen. Mhm. Weil wir ja oft auch aus dieser Hysterie des Augenblicks immer wieder komplett anders auf Menschen schauen. Und auch dann teilweise Dinge verwischen oder verzerren. Und das wollte ich nicht.
Ja. Was ich auch interessant finde, du hast an einer, ich glaube ziemlich am Ende, ein Zitat von Hölderlin drin, aber wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Und was ich bei dir auch so toll finde, du hast es in einem anderen Zusammenhang zitiert, ist, das Rettende bei dir oft der Humor ist. Also man kann in diesem Buch wirklich grinsen und lachen. Und rettet dich das Lachen auch? Also ist das auch sowas, wie man sagt, okay, wir leben in einem komplizierten Leben und in einer sehr komplizierten Welt und es geht alles den Bach runter, aber...
Genau. Also ich habe mir halt vorgestellt, dass die Leser, die ich habe und Leserinnen in diesen Jahren, in diesen Monaten 2020 quasi nicht vor die Tür konnten und Menschen auch wirklich komplett vereinsamten, dass ich denen irgendwas geben muss, was sie auch mal lachen machen kann, ja, und habe dann natürlich auch versucht, das mache ich ja eh oft, also diese Gegenwart dann auch immer von schräg unten links so quasi anzuschauen und so sind eben auch Texte entstanden, die einfach dann auch komisch sind. Also wenn man sich anguckt, wie man Menschen, also diese Booster, sogenannten Booster-Umarmungen, ja, wie Menschen sich plötzlich umarmt haben, diesen komischen O's, die sie gebildet haben beim Umarmen, oder wie sie kurz immer noch, ich bin geboostert, gesagt, bevor sie sich umarmt haben und all diese kleinen Nuancierungen des, oder wenn man nach dem Lockdown, nach diesem monatelangen Lockdown wieder in Gesellschaften kam, also diese Hand, die da einem plötzlich entgegengestreckt würde, die man wie so ein Fossil anschaut, ob man die jetzt überhaupt noch schütteln darf, und diese Albträume nachts, wie ich über die Berlinale ging und Frauen küsste, die ich nicht mal kannte, ja, und dann eben plötzlich jetzt sozusagen wieder sich mit jemandem unterhalten, also wieder Smalltalk zu machen, ja, den ich komplett verlernt hatte, ja, man hatte sich ja irgendwie eingelebt in diese Netflix-Abenden, indem man quasi sich selbst Kommentare gab zu dem, was man sah und das auch total intelligent fand, was man da selbst zu sich sagte. Und plötzlich musste man wieder mit anderen reden und das ging ja auch total auf die Nerven. Ja, ich hatte auch wieder Sehnsucht nach dem Lockdown plötzlich, weil ich dachte, oh, dann habe ich wenigstens nur mich. Ja. Und also das gibt's ja auch.
Ja.
Und so wurden die Texte auch komisch. Und Thomas Mann hat ja gesagt, man soll in den schlimmen Zeiten auch Komödien schreiben und das habe ich mir zum Vorbild genommen.
Genau, darüber würde ich jetzt auch gleich noch mit dir reden. Und zwar, du hast, also neben diesen Alltagsbeobachtungen und auch diesen komischen Momenten, die du da beobachtest und beschreibst, hast du dir auch Dinge ausgedacht, wo ich dachte, das ist so krass. Also es gibt im Zusammenhang mit der Stürmung des Kapitol in Washington am 6. Januar, stellst du dir in einer Geschichte Friedrich Dürrenmatt vor, der Donald Trump auf einem Spaziergang begleitet und ihn irgendwie als einen seiner durchgeknallten Charaktere sieht. So, ne?
Ja.
Mehr oder weniger. Wo man sagt, wie kommt man denn jetzt auf sowas?
Ja, weil man sich ja fragt, wie kommen wir eigentlich zu Trump?
Ja.
Also wie kann es sein, dass solche Menschen Erfolg haben? Ja, und ich meine, dann auch noch Amerika regieren, ja? Wenn man so die Stücke von Dürrenmatt liest,
dann hat
man das Gefühl, Gott sei Dank, genau. Ja, Dürrenmatt for President. Dann würde man doch vermuten, dass das doch eher eine groteske Theaterfigur sei.
Ja.
Und ich ziehe ja diesen Vergleich mit den Physikern heran, wo sich ja der Physiker quasi, weil er das Wissen um die Atombombe hat, sich lieber in ein Irrenhaus flüchtet. Aber eigentlich müsste Trump heute ins Irrenhaus gehen, damit wir vor ihm verschont bleiben. Ja. Also er ist ja auch so eine Art Atombombe. Diese Idee, dass plötzlich Dürrenmatt mit Trump auf das Kapitol zu rennt und Trump natürlich keine Ahnung hat, wer Dürrenmatt ist, und Dürrenmatt immer davon überzeugt, das kann nur eine Figur von mir sein. Das fand ich irgendwie reizvoll.
Ja, und Physiker ist ja, hast du ja sozusagen auch in deiner Fantasie schon adaptiert, mit die Virologen. Ein Stück zu schreiben, die Virologen, besetzt mit den üblichen Verdächtigen, ne, Drosten als Möbius und so weiter und so fort. das wäre doch wirklich toll. Also ich meine, vielleicht nicht sofort, aber irgendwann möchte man so ein Stück, kann man durchaus ein Corona-Stück vielleicht mal sehen in 5 Jahren oder so.
Ja, und die Irrenärztin wird ja von Angela Merkel
dargestellt. Genau, die Irrenärztin.
Und, ja, das wäre, ich bin da schon echt oft drauf angesprochen worden, auch von Theatern, dass man das doch mal dramatisieren müsste. Es würde wahrscheinlich ein bisschen schwierig, das Original zu besetzen, aber...
Das wäre ja, natürlich. Du, also Christian Drosten hat hier schon im Publikum gesessen.
Ja? Ich sag's nur. Ja, also Lauterbach würde, glaube ich, auch mitmachen.
Ja.
Die anderen müsste man mal anfragen.
Ja. Genau. Also eine wunderbare Idee. Jetzt bist du so vielseitig unterwegs, Moritz. Du bist Journalist, du bist Romanautor, du bist Traumatiker. Dramatiker. Das braucht auch viel Struktur. Bist du ein sehr strukturierter Mensch eigentlich?
Doch, das bin ich. Also Schriftstellerei ist ja wirklich etwas sehr Strukturiertes, also ein total bürgerlicher Beruf, hat schon wieder Thomas Mann gesagt. Also da brauchen Sie schon ein Strukturleben so, mit viel Struktur und einer Grundordnung. Also auch vor allem für mein Pensum, was ich so habe, also mit all diesen und Traumatiker noch dazu, da kommt einiges zusammen, ja. Vielleicht sollte ich noch kurz, weil ich bin ganz glücklich, dass plötzlich wieder 3 Karten frei geworden sind für die Lesung am Donnerstag. Ja,
genau. Es gibt am Donnerstag die Buchpremiere im Deutschen Theater.
Genau, und das war immer ausverkauft. Jetzt, vor der Sendung habe ich gerade angeguckt, es waren wieder 3 Karten frei.
Also, 3 Karten, ich glaube, die sind inzwischen auch schon wieder weg, weil während wir dir zugehört haben, haben Millionen Menschen dich gegoogelt und haben gesagt, was, da gibt es ja auch eine Buchpremiere, gehe ich sofort hin. Also wetten, dass die jetzt schon weg sind. Wenn nicht, versuchen Sie es einfach in der Abendkasse. Manchmal hat man ja Glück. Am kommenden Donnerstag, den 19. Januar im Deutschen Theater und Ulrich Mattes, der tolle Schauspieler, ihr werdet euch unterhalten oder lesen oder wie, was wird da?
Wir werden uns ein bisschen unterhalten. Wir haben auch Staatsbesuch an dem Abend und mal gucken, wie das dann so läuft. Mein Sohn kommt übrigens natürlich auch.
Staatsbesuch, wer kommt?
Mein Sohn hat gesagt, wenn der Bundespräsident kommt, dann komme ich auch.
Der ist öfters da, oder?
Der geht ja gerne ins Theater.
Ja. Und, da werden wieder die Spürhunde durchgeschickt.
Ja, er kommt privat. Ich weiß gar nicht, ob dann Spürhunde kommen. Mhm. Vielleicht geht's auch ohne Spürhunde. Und auf jeden Fall freue ich mich sehr. Und Ulrich Mattes ist ja nicht nur ein sehr guter Freund, sondern einer der großartigsten Schauspieler. Und vor allem auch, also mit ihm Lesung zu machen, ist ein großes Geschenk.
Ein großes Geschenk ist dieses Buch. Du gibst mir das Stichwort. Unser kompliziertes Leben von Moritz Rinke, gerade erschienen, sehr, sehr lesenswert. Es macht Spaß, es ist ernst, es ist klug. Danke, dass du bei uns warst, Moritz Rinke.
Danke auch.
Dankeschön, tschüss.